Wie entwickeln sich die besten Retail-Standorte in Deutschland?
Welche Marken expandieren und welche Investoren kaufen gerade?
Willkommen bei Standort Innenstadt, dem Podcast von Lührmann. Ich bin Markus, Geschäftsführer bei Lührmann und mein Schwerpunkt liegt auf Vermietungen in 1A-Lagen.
Und ich bin Hendrik, geschäftsführender Gesellschafter mit Fokus auf Investment und Verkauf. Wir sprechen über die spannendsten Entwicklungen in den Top-Lagen Deutschlands.
Willkommen zu einer neuen Folge von Standort Innenstadt, dem Lührmann-Podcast. Heute sind wir zu dritt mit Hendrik Pockmann an meiner Seite und Jon Grotelow aus dem Düsseldorfer Büro. Und wir reden heute über die Stadt, in der wir heute sitzen, über die Stadt, in der wir heute nicht über Fußball sprechen werden, Hendrik.
Auf gar keinen Fall.
Und über die Stadt, wo wir, glaube ich, sehr viel zu erzählen haben. Wie geht's euch?
Oh, danke, es geht mir super. Ich freue mich einfach, dass wir heute über Düsseldorf sprechen, eine Stadt, in der wir seit vielen Jahren leben und arbeiten. Und ich glaube, es ist eine spannende Folge heute, oder Jon?
Ja, glaube ich auch. Also die Woche ist jung. Wir nehmen diesen Podcast jetzt in der besten Jahreszeit auf, zwischen Ostern und den Sommerferien. Tolle Opportunitäten, fühlen uns wohl hier an unserem Standort in Düsseldorf, auch mit einem tollen Track Record. Wir werden später darauf eingehen. Freue mich, Stimmung ist gut.
Jetzt sitzen wir hier als nicht gebürtige Düsseldorfer und reden über Düsseldorf. Jon, wie stehst du zu der Stadt?
Ja, also ich bin konditioniert auf Altbier. Das gelingt mir immer wieder. Hab einen Teil meiner, ja, ich sag mal, späten Jugend als Zivildienstleistender in der Kronprinzenstraße in Düsseldorf-Bilk verbracht. In Anführungszeichen als Taxifahrer. Ich war Behindertenfahrdienst, kenne also jeden Stadtteil, jedes Altersheim und jede Körperbehindertenschule. Habe also sehr früh Düsseldorf kennengelernt als Junge vom Dorf, bin gebürtiger Schwarzwälder. Habe mich in Düsseldorf sehr wohl gefühlt und betrachte Düsseldorf auch als Wahlheimat. Nicht nur, weil ich hier den Hauptdienstsitz habe, sondern weil ich auch 2-3 Jahre vor gut 30 Jahren in Düsseldorf verbracht habe.
Hendrik, du lebst mittlerweile hier seit wie vielen Jahren?
Ja, ich bin 2011 nach Düsseldorf gezogen, aus Frankfurt kommt und ja, bin hier in der Zeit reingekommen, als irgendwie Großbaustelle, Shadowstraße, U-Bahn, Neubau, 1000 Füßler. Und ja, es hat so ein paar Jahre gebraucht, bis ich wirklich auch die richtige Schönheit der Innenstadt hier sehen und erleben konnte. Und ja, fühle mich hier mittlerweile seit vielen Jahren sehr wohl und ja, bin Wahl-Düsseldorfer geworden. Markus, du?
Ja, ich bin erst 2011 von Köln nach Düsseldorf gezogen, habe hier einige Jahre gelebt, mag die Stadt extrem, bin dann vor vielen Jahren wieder quasi weggezogen, aber ja, fühle mich hier irgendwie ein Stück weit zu Hause, beruflich als auch privat. Ich finde, die Stadt ist ja toll, die ist kompakt, die hat kurze Wege, eine super tolle Innenstadt, ist gepflegt. Hier ist in den letzten Jahren ja viel passiert, wenn ich auch mal den Vergleich zu Köln ziehe, den wir bestimmt nachher das ein oder andere Mal anbringen werden. Ja, da sieht man, dass in vielerlei Hinsicht Düsseldorf doch mal 1-2 Schritte vorne ist, auch, ich sag mal, baulicher Natur, Infrastruktur etc. Ja, heute geht es ja um Zahlen, Daten, Fakten, Mieten, Frequenzen, wie entwickeln sich die Straßen, aber wir wollen natürlich auch ein paar Insights mit euch teilen und direkt mal eine Auftaktfrage, Hendrik, was ist hier dein Lieblingshaus?
Da habe ich vielleicht eine Idee zu spontan, wenn ich die Frage aufnehmen darf.
Bitte.
Ich will jetzt keinem Kunden zu nahe treten, aber ich glaube, das Haus am Corneliusplatz mit dem Mieter Harry Winston ist für mich das Haus, vor allem wenn es denn weihnachtlich vom Eigentümer geschmückt wird, was am meisten Emotionen bei mir weckt, auch mit einem starken Mieter und auch in einer Lage, die sich noch deutlicher verstärken wird in Abhängigkeit der Entwicklung von Galeria im Kaufhof an der Kö. Das ist mein Lieblingshaus. Ich genieße die Momente mit Familie, mit Freunden, während des Weihnachtsmarktes, der unmittelbar auch am Corneliusplatz mit der Eislaufbahn etabliert ist und schaue im Prinzip den ganzen Abend auf das Haus.
Da gab es übrigens mal eine schöne Geschichte zu dem Haus. Der Herr Hayek hat das Haus ja gekauft vor vielen Jahren und ich habe mal gehört, Grund war im Prinzip der, dass Harry Winston so einen speziellen Tresor einbauen musste, den hätte man nie mehr rausbekommen und dann haben die wohl miteinander verhandelt, die Parteien, und dann hat der Hayek irgendwann gesagt, ach, da muss gar nicht rauskommen, wir kaufen das Haus einfach, und dann haben die sich wohl vereinbart. Angeblich war das so irgendwie eine ganz schöne Geschichte.
Schön, okay.
Ja, du hast mir die Frage gestellt. Ich bin gerade auch hier so ein bisschen am Grübeln. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Lieblingshaus habe, aber ich muss sagen, dass das generell so, also nach der Entwicklung einfach jetzt so in den letzten Jahren, so diese Achse oder der Punkt, Treffpunkt zwischen Shadowplatz und Shadowstraße, finde ich, hat eine tolle Aufenthaltsqualität. Auch die Symbiose zwischen dann doch Mass Market auf der Shadowstraße und dann doch in etwas wertigem Bereich, ne, Richtung Bräuninger, Apple am Shadowplatz, finde ich, ist wirklich eine super Symbiose geworden. Und ich fahre da eigentlich täglich einmal mit dem Fahrrad durch, wenn ich nach Hause fahre. Und schöner Ort auf jeden Fall.
Bist du dann einer dieser Raser, die über die Shadowstraße fetzen in der Mitte, oder?
Der ja, wenn wir jetzt auf die Straße kommen wollen, der eine ausgewiesene Fahrradstrecke dort ist auch. Und nee, du hast schon natürlich total recht. Man muss da schon so ein bisschen Acht geben dann. Also morgens auf dem Hinweg ist das kein Problem, aber abends auf dem Rückweg oder auch am Wochenende ist das eine Fahrradstraße, die eigentlich als Fahrradfahrer gar nicht mehr befahrbar ist, weil sie dann doch vom Publikum eingenommen wird, was da zu Fuß unterwegs ist. Städtebaulich, glaube ich, nicht ganz ideal gelungen.
Da kann man sich ja auch in Köln auf so einer Schildergasse, stell dir da mal einen Fahrradweg vor, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können ja direkt mal bei der Schadowstraße bleiben. Das ist ja eine Straße, hier sind die Frequenzen seit 2019 um 43% gewachsen. Also unfassbare Erfolgsstory. Ich meine, anfangend irgendwie mit dem Köbung 1, mit dem K2. Tausendfüßler kam 2013 weg. Also die Schadowstraße kennt ja eigentlich nur noch eine Richtung. Wie nehmt ihr das wahr?
Ich finde, die Shadowstraße, die war ja früher zweigeteilt. Du hast es gerade gesagt, als der Tausendfüßler noch da war, hatten wir so diesen starken Teil, ne, dann zwischen Königsallee und dann bis zum Ende P&C. Und danach kam halt nur noch ein sehr, sehr abgeschwächter Teil, der dann auch lange dann unter der gerade auch schon genannten Baustelle gelitten hat. Und für mich war das irgendwie am P&C dann auch viele Jahre, war die A-Lage einfach da faktisch auch zu Ende. Die Entwicklung dann mit Fertigstellung Köbung 2, mit Abriss Tausendfüßler, war einfach ein Gamechanger, muss man sagen, ne, so. Heute ist das wirklich eine durchlaufend richtig starke Lage geworden, die mal mindestens bis zum ehemaligen Primark geht. Wo Zara jetzt ja übernimmt für eins ihrer neuen Konzepte, ist das einfach eine herausragende Lage geworden. Sicherlich auch mitbegründet, weil einfach auch baulich viel investiert wurde. Die alte Leipziger hat neu gebaut, ne? Der Hugo Boss, der jetzt neu entstanden ist, so Köbung 1 annähernd. Also wir haben da viele bauliche tolle Entwicklungen gesehen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum die Straße so stark geworden ist.
Wir haben vor dem Köbogen, also vom K2, mit die höchste Frequenz. Im Mai hatten wir da über 1,35 Millionen Leute vor dem Gebäude oder in der Lage. Und sag mal, zwischen Uniqlo und Pieken-Kloppenburg sind es 1,31, also sehr ähnlich. Aber ich meine, früher war die Lage am Pieken-Kloppenburg nun mal vorbei.
Ja.
Ne, da können wir uns alle dran erinnern, vor 10 Jahren, da ging es quasi nicht richtig weiter oder etwas über 10 Jahre. Mittlerweile, wenn man sich die Frequenzen anguckt, Wahnsinn, Flächenverfügbarkeit, für Mieter die suchen, ganz, ganz schwierig. Und ich meine, für mich ein großes Statement, wenn Inditex in so eine Stadt so massiv investiert, ja, mit erster Lefties in Deutschland, gegenüber zieht Stradivarius ein, Bershka hat letztes Jahr eröffnet, es wird eine kleine Inditex-Meile.
Ja, es sieht danach aus und du hast es ja gerade schon gesagt, uns liegen ja super viele Gesuche vor. Es gibt im Moment wirklich kein einziges Ladenlokal in der Bestlage, was wirklich verfügbar ist. Und es weitet sich aus meiner Sicht auch peu à peu ein Stück weit dann auch Richtung Wehrhahn, also Ende Schadowstraße weiter aus. Ich hatte jetzt heute noch einen Kunden zu Besuch. Wir haben kurz über das Opernprojekt noch gesprochen, was ja sicherlich auch in 5, 6, 7 Jahren dann mal Form annehmen wird und dann nochmal ein weiterer Magnet entsteht. Also mit ein bisschen Glück wird uns das gelingen, die Bestlage auch nochmal perspektivisch 50 bis 100 Meter jetzt weiter auszuweiten in diese Richtung.
Ja, korrigieren muss ich. Ein Ladenlokal, aber gerade einen frischen Auftrag bekommen.
Ah, stimmt es?
Ja, genau. Wo wir auch echt zuversichtlich sind, weil Nachfrage ist gut, die Straße steht gut da, viele Eigentümer haben in die Gebäude investiert, das sieht man, das bringt irgendwie Flair, das bringt Flagship-Charakter, wir haben hier die großen Ankermieter. Also da bin ich mal gespannt, wo die Reise auf der Straße noch so hingeht, auch was die Mieten angeht. Ich meine, da liegen wir jetzt bei 270, 275 Euro im besten Teil für einen kleinen Laden. Jon, was machen die Faktoren auf der Straße?
Ja, sie sind noch ein bisschen zurückhaltend, würde ich sagen. Die Preise, die wir im Moment zumindest indikativ aufnehmen bei den aktuellen Mandaten im Verkauf auf diesem sehr guten Stück Schadowstraße zwischen dem ehemaligen Tausendfüßler, also dem P&C Weltstadthaus und der Königsallee, liegen im Bereich knapp über dem 20-fachen heute. Das muss man so deutlich aussprechen, auch wenn es etwas schmerzhaft ist, vor allem für die Verkäuferseite. Aber wir arbeiten daran, einfach auch die Lage bundesweit weiter zu missionieren. Die Marktteilnehmer aus München, Hamburg, Berlin oder auch Frankfurt, die sind einfach da nicht im Loop. Ich glaube, da macht es auch Sinn, dass wir das penetrieren und darüber sprechen. Wir reden hier in Deutschland, glaube ich, über eine der besten Hochfrequenzlagen, die wir aktuell haben. Das kann man am Besatz ablesen, das kann man samstags auch am Lauf ablesen, glaube ich. Worauf ich vielleicht nochmal kurz eingehen möchte, wenn wir über die Schadowstraße sprechen, das ist keine isolierte Einzellage innerhalb der Stadt. Die Umgebung mit Schauspielhaus, Gustav Gründgens Haus, dem Drei-Scheiben-Haus, dem Hofgarten, Köbogen 1, Köbogen 2, Shadowplatz. Die Verweilqualität ist einfach sensationell. Also für all diejenigen, die sich mit dem Thema Retail in Toplagen beschäftigen, die müssen auch mal in die zweite Reihe schauen, mal durch den Hofgarten gehen, vielleicht auch den Weg zum Rhein gehen. Die Lage ist insgesamt natürlich auch unglaublich stark und bietet den Besuchern, den Kunden einfach auch eine gute Qualität. Ja, ich selbst hatte mal ein ganz prägendes Schlüsselerlebnis, als ich eine Nacht im Cloud One am Köbogen 1 verbracht habe, am Joachim-Erwin-Platz, habe also mitten im Markt geschlafen, früh aufgestanden und bin dann durch die zu dem Zeitpunkt noch unbelebte Schadowstraße und Königsallee in unser Büro Kasernenstraße Karlstadt gelaufen. Aber auch solche Mischnutzungen, spreche also von dem Haus der alten Leipziger, sprechen für diese Lagequalität, ne? Dass Touristen, Kunden, Düsseldorf-Besucher im Prinzip in diesen Top-Lagen auch verweilen können. Und ich habe es einleitend erwähnt, der Hofgarten und die Mikrolage bietet mehr als nur eine top funktionierende High Street.
Ja, Values wird doch auch Teile der Shadow-Arkaden mit einem Longstay-Konzept beleben in den Obergeschossen. Da, wo Uniqlo wohl einziehen wird.
Mhm. Oben drüber, ne?
Genau, oben drüber. Ja. Und ansonsten gibt es ja noch zwei Puzzlestücke. Mal gucken, was da eines Tages passiert. Einmal das Thema Juppen. Oh ja. Eine der Gebäude mit großen Schaufensterfronten.
Gegenüber vom Klippum 2.
Genau, und dann noch die Tuchtinsel.
Die Tuchtinsel, genau, wo wir einen großen Grundstücksanteil genau vor einem guten Jahr vermitteln konnten an Mittstadt. Also denke ich auch eins der herausragenden Projekte jetzt der nächsten Jahre bei uns hier in der Innenstadt, mitten auf der Shadowstraße. Und was man vielleicht auch nochmal kurz zu dem Thema Frequenz sagen muss, Jon, was du gerade angeführt hast, wirklich nicht zu vergessen, ist ja auch wirklich die japanische Community hier. Also wenn man jetzt mal am Samstag auf der Immerhahnstraße unterwegs ist, auf der Oststraße, was für Frequenzen wir dort haben, und das sind ja auch alles Frequenzen, die dann teilweise auch in die Shadowstraße reinziehen oder auch umgekehrt. Also da haben wir sicherlich nochmal mit dem japanischen Viertel da nochmal ein echtes oder einen echten Magneten nochmal am Ende beziehungsweise leicht seitlich gesehen zur Shadowstraße und dann auch Richtung Hauptbahnhof.
Ja, das ist so. Und ansonsten, ich sag mal zusammenfassend, was hat sie auf der Shadowstraße sonst noch so getan? Ganz neu gab es ja auch das Gerücht, das ist aber mehr oder weniger bestätigt, dass On den Echo übernehmen wird. Ist, glaube ich, eine Top-Anmietung in der Lage. Abercrombie hat er eröffnet über uns. Was ich gehört habe, eine wahnsinnige Erfolgsstory. Ich muss auch sagen, ihr habt den Laden ja auch von innen gesehen. Wie hat der Laden gefallen? Also ich war begeistert.
Ja, also ich habe mir auch über die Bauphase begleitet, im Prinzip auch im Hintergrund deine Vermietungsphase, Markus, beobachtet und dir die Daumen gedrückt. Am Schluss war das, glaube ich, eine tolle Vermittlungstransaktion, Vermittlungsleistung von dir, Markus, auch, Abercrombie wieder zurückzuholen. Aber auch die Vermieterseite ist den Weg mitgegangen. In der Anfangsphase hatten wir so ein bisschen Bedenken, bleibt das dunkel, bleibt das laut, stehen da Männer mit nacktem Oberkörper davor oder kommen die Geläuter zurück auf den ursprünglichen Heimatmarkt, daran, dass die ja der Kö, ich meine, in der Hausnummer 17 in den Flagship eröffnet hatten, weit vor Corona. Als dann so die ersten Ausbauten stattfanden, war ich noch ein bisschen irritiert, wie so diese Zweigeschossigkeit dann wirklich aussehen wird, wenn sie fertig ist. Jetzt nach Eröffnung bin ich begeistert. Also auf jeder Ebene ein Checkout, also auf jeder Ebene eine Kasse. Vor allem auch eine Kasse mit Frequenz, mit Kunden, die kaufen oder vielleicht auch mal Ware umtauschen oder Gutscheine erwerben. Was man selten sieht, all diejenigen, die denken, zweigeschossiger Textileinzelhandel funktioniert nicht mehr, ist herzlich eingeladen zu uns hier ins Büro. Dann begehen wir gerne mal die Fläche, auch in Abstimmung mit Abercrombie, um mal zu zeigen, dass dieser zweigeschossige Textileinzelhandel hervorragend funktioniert. Gute Beispiele findet man natürlich auch in Frankfurt auf der Biebergasse mit Uniqlo oder auf der Schildergasse. Aber das ist, glaube ich, schon bemerkenswert. Und ich glaube, dass Investors Abercrombie da an der Stelle Shadowstraße 26 getätigt ist. Es ist auch immens, ein fantastischer Laden. Alles ist massiv und für die Ewigkeit ausgelegt. Bin sehr glücklich mit dem Besatz und gehe auch davon aus, dass wir da zeitnah den Weg zum Notar finden.
Ja, Weg zum Notar ist natürlich ein gutes Stichwort. Wenn wir uns mal so die Transaktionen angucken auf der Shadowstraße, ein bisschen was ist ja passiert. Also die Shadowstraße 78 ist jetzt transferiert worden, ist ja schon ein bisschen im schwächeren Teil, ne, gegenüber dann vom Galeria Kaufhof an den Eigennutzer transferiert worden. Markus, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, wir haben dann den Teil der Tuchtinsel, den Böhmer-Teil vermitteln können. Das waren so die beiden großen Transaktionen oder größeren Transaktionen, die wir auf der Straße gesehen haben. Ansonsten eine sehr stabile Lage, wo wir auch kaum Angebot auf der Straße sehen. Und ja, ich stimme Jon dazu. Also die Faktoren auf der Straße, die bewegen sich beim leicht über 20-fachen. Bei kleineren Volumen kann es auch nochmal ein, zwei Faktoren mehr werden, wenn es denn wirklich eine starke bauliche Qualität und eine gute Vermietungssituation ist. Aber ansonsten ist, ja, oberhalb vom 23-fachen wird es auch auf der Shadowstraße einfach schwer aktuell beim aktuellen Zinsumfeld.
Wenn wir jetzt mal gedanklich hier den Weg vom Jon Richtung Karlstadt gehen, ist mal auf die Flingerstraße, so die Achse lang. Jetzt ist es so, in der Miete liegen wir in der Spitze in etwa 100 Euro den Quadratmeter unter der Shadowstraße, also bei 170, vielleicht 175 Euro. Wie sieht das mit den Faktoren aus? Gibt es da auch so einen massiven Unterschied?
Ja, man muss auch da differenzieren. Du hast natürlich auf der Flingerstraße deutlich kleinteiligere Häuser. Und wenn du, ich sag mal, kleinteilige Häuser hast, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen und da dann doch der Privatinvestor eher im Fokus steht und in Düsseldorf ja auch oft der Düsseldorfer, das muss man ja sagen, dann kann man auch da, glaube ich, im vorderen Teil alles, was sich so ums Cash-Haus abspielt, Faktoren bekommen, die beim 20-fachen oder auch leicht drüber liegen. Je weiter du dann die Fingerstraße Richtung Rhein runter gehst, je schwächer wird es dann von den Faktoren. Ab dem Abzweig Mittelstraße wird es dann nochmal einen Tick schwächer. Aber man muss sagen, dass die Fingerstraße im Mittel wahrscheinlich 2,5 Faktoren unter der Shadowstraße liegt. Das ist so, ja. Bei vergleichbarer Qualität in der Vermietungssituation und beim baulichen Zustand.
Ist ja eine wahnsinnsfrequentierte Straße, muss man einfach sagen. Und da kommt auch wieder das Thema, Jon, eben von dir, wie ist diese Straße in das Umfeld eingebettet? Was führt alles dazu, dass man so eine starke Frequenz hat, jetzt immer 1,35 Millionen Besucher? Und ja auch eine Straße, die hat in der Vermietung eine wahnsinnige Wandlung hingelegt. Jetzt können wir gleich mal diskutieren, war das erfolgreich, nicht erfolgreich? Wir kommen eigentlich mal von der klassischen Young Fashion Meile mit Mango, H&M, Only, hin zu Konzepten jetzt wie Elbenwald, Miniso, Satisfier, also ganz neue Konzepte. Jüngst wurde jetzt auch der Orovivo Store vermietet an ein ähnliches Konzept wie Miniso, also sehr gar nicht mehr im Fashion-Bereich, ja, Spiel, Entertainment. Wie seht ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Da gehen die Meinungen sehr auseinander.
Ja, ich finde, man muss ja schauen, ne? Die Flingerstraße hatte irgendwann natürlich das Problem, dass viele große Flächen, ne, Köbung 2, wir hatten es gerade, auf der Shadowstraße entstanden sind und dann ja doch die großen Konzepte irgendwann rübergezogen sind. Und die Flingerstraße vielleicht auch ein Stück weit eine neue Identität braucht. Und ich finde, das hat sie sehr gut hinbekommen. Ich glaube, das ist ein Großteil auch der Besucher, die wir am Wochenende haben, die Altstadt ansteuern, auch im gastronomischen Teil der Altstadt, das Rheinufer. Und wir einfach da jetzt in der Flingerstraße viele Konzepte sehen, ja, die vielleicht dann auch, ich sag mal, die Touristen oder diesen etwas touristischeren Teil der Frequenz ansprechen. Und ich finde, das hat die Stadt bzw. die Straße sehr gut gemeistert, diesen Switch hinzubekommen. Auch da gibt es weniger Vakanzen in der Straße und ich finde, der Turnaround ist da wirklich gut gelungen.
Es gibt da kaum noch Verfügbarkeiten. Und ich fand es auch spannend, dass Snipes sich ja letztes Jahr mit uns zusammen da verlagert hat von der Mittelstraße, wenige Meter weiter auf die Flingerstraße, trotz wirklich Flagship-Store auf der Shadowstraße. Das ist ja nicht unendlich weit entfernt voneinander. PS, das Haus kennt ihr gut. Haus zum Kurfürsten von 1627, gilt als ältestes Stadthaus in Düsseldorf. Total spezielles Haus. Ich mag es extrem mit den Deckenhöhlen, mit dieser Fassadensituation. Spricht euch sowas an in so einer Lage oder sagt ihr eher, für den klassischen Handel Leute extrem schwierig?
Ja, also ich kenne die Fassade und ich kenne auch das, was dahinter steht. Ich meine, jetzt aus dem Kopf sagen zu können, dass die Flingerstraße 36, Südseite, ich glaube in der Weihnachtszeit ein bisschen gebeutelt, weil die Buden direkt davor stehen. Das muss man berücksichtigen, aber auch das bringt im Endeffekt Frequenz. Das Haus ist toll. Also das, was hinter dieser historischen Fassade steht, ist eigentlich up to date. Nicht nur das Konzept Snipes, das wir vermitteln konnten, sondern auch die Büromiete, die wir da im Haus haben. Sicherlich kein Produkt für einen institutionellen Anleger, dem Baujahr geschuldet und vielleicht auch anderen Themen geschuldet, aber für ein Family Office sicherlich sehr reizvoll. Ganz spannend. Vielleicht nochmal einen Blick auf diesen Bereich Flingerstraße, Mittelstraße, Karlsplatz aus meiner Sicht. Auch da will ich den Blick in die zweite Reihe lenken. Was für eine Verwaltqualität bringt diese Karlsstadt, ich glaube mit C geschrieben, mit sich? Wir haben, und aus der Zeit kenne ich Düsseldorf, ja keine Uferstraße mehr, sondern ein Rheinufertunnel. Also die Stadt ist ja vor vielen Jahren an den Rhein gerückt mit spanischer Treppe und untergehender Sonne. Lässt sich das Fortuna-Bütchen zitieren, aber Düsseldorfer kennen das. Das hat also eine sehr hohe Qualität, auch auf hohem Niveau. Ich glaube, da beneiden uns sogar die Hamburger rum. Da geht die Sonne woanders unter. Aber es geht auch um diese Kleinteiligkeit der Retailer, die wir auf der Hohen Straße haben, der Gastronomie auf dem Karlsplatz. Das ist legendär, das ist fantastisch. Und Hendrik, du hast ja erwähnt, dieses touristische Momentum, was wir auf der Flingerstraße haben, auch mit Mietern wie Satisfier, da ist ja jeder Junggesellenabschied hervorragend mit bedient oder auch Lego, spricht ja für die Qualität. Und wir reden gar nicht von der Bolkerstraße, die ja dann im Prinzip das Late-Night- oder Aftershow-Programm auf höchstem Niveau bietet. Ich glaube, es ist die längste Theke der Welt nach wie vor.
Genau, lass uns in dem Teilbereich nochmal bleiben. Stichwort Mittelstraße. Für mich eine wahnsinnig attraktive Straße, gelegen zwischen Flingerstraße, Hochfrequenz, Karlsplatz, Wochenmarkt, Aufenthaltsqualität. Und eine Straße, die sich für mich auch mehr und mehr Richtung Ehrenstraßen-Level entwickelt mit den Transaktionen, die hier stattfinden. Im Vermietungsbereich. Drycon hat hier den dritten Laden in Deutschland eröffnet. Cooles, trendiges Konzept. Der Starbucks ist wieder hingekommen. Ja, ganz witzige Stories. Die waren ja in dem gleichen Gebäude, Mittelstraße 9, vor vielen Jahren schon mal. Dann hat Diesel den Laden übernommen. Jetzt ist Starbucks zurückgekommen. Das ist ein Konzept, was hier sehr gut funktioniert. Die haben gerade ein erstes Soft-Opening gemacht. Und wir stehen ja auch gerade vor zwei Abschlüssen in direkter Nachbarschaft mit Konzepten, die, ich glaube, das Level der Straße nochmal anheben wird. L'Occitane ist gerade hingekommen. Und ich sehe mehr und mehr Parallelen zur Ehrenstraße, trendig, kaufkräftig, starke Frequenz. Und ja, da haben wir letztes Jahr, war das letztes Jahr mein Haus verkauft? Mhm. War letztes Jahr, ne? Wie sieht der Transaktionsmarkt aus, Hendrik?
Also schon muss man sagen, lokaler geprägt, aber das, also um auf den Käufer zu sprechen zu kommen, das war auch ein Düsseldorfer, der auch einen Eigennutzgedanken hat, zumindest in den oberen Stockwerken. Und es war eine super reibungslose Transaktion, auch eine Transaktion, die relativ schnell ging. Also einfach jemand, der unbedingt in der Straße ein Haus haben wollte. Auch da gibt es wenig Verfügbarkeiten. Ich glaube, in den letzten 5, 6 Jahren ist dort kein einziges Haus verkauft worden. Das Haus, was du jetzt genannt hast, was wir an Starbucks vermietet haben, das haben wir ja mal verkauft an den aktuellen Besitzer vor 5 Jahren. Das war auch aus meiner Sicht die letzte Transaktion in der Straße. Und ja, also wenn wir ein Haus in der Mittelstraße mal anbieten können, sind, sagen wir mal, die lokalen, auch Mehrfacheigentümer immer direkt interessiert und in die Hände geht es dann meistens auch.
Würdest du eher auf der Ehrenstraße kaufen als Privatperson oder auf der Mittelstraße?
Ja, ich würde ja als Düsseldorfer nie in Köln kaufen, aber oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es sind beides ultra starke Straßen. Ja, aus Retail-Gesichtspunkten natürlich hat die Ehrenstraße schon noch die Nase vorn, aber ich glaube, dass die Mittelstraße da wirklich auch eine gute Wahl wäre.
Ja, ja, stimmt. Wir haben ja da auch direkt die Brücke schlagen zur Grabenstraße. Eine weniger frequentierte Straße, die aber schon von der Wegebeziehung zwischen Altstadt und Königsallee lebt. Sicherlich auch eine Straße, die stark davon profitieren wird, wenn die Entwicklungen auf der Kö beendet sind von Momini und Heinz. Wie nehmt ihr die Grabenstraße wahr? Ist ja bei uns quasi direkt ums Eck. Wie seht ihr die Straße?
Wenn die Straße, sag mal, dir an den Montag anguckst oder an dem Dienstag, und dann gehst du mal samstags nachmittags hin, dann denkst du, das ist eine andere Straße. Also ich würde sagen, dass die Frequenzen sich wahrscheinlich ja zu 80% auf den Freitagnachmittag und den Samstag verteilen in dieser Straße. Und dann aber auch die Umsätze, glaube ich, stimmen. Ich glaube, das ist eine Straße, die immer so ein bisschen ihre Ups und Downs hatte, auch phasenweise, natürlich auch so durch die Baustellensituation am Karschhaus. Jetzt durch den Verkauf von der Kasernenstraße 6, was wir vermittelt haben an Mittstadt und der dort dann anstehenden Projektentwicklung, wird da sicherlich auch nochmal ein neuer Frequenzpunkt entstehen, was der Straße dann definitiv auch nochmal einen Push geben wird. Ich sehe es so wie du, also wenn das alles fertiggestellt ist, ne, Heinz, Momini, K6, dann ist die Grabenstraße sicherlich nochmal von der Frequenz nochmal um 10-15% steigerbar. Mhm. Eine Straße, wo sich ja eher speziellere Konzepte ja auch ein Stück weit ansiedeln, die den Zielkunden auch im Blick haben, aber eine Straße, die sich auch ja gut in dieses Puzzlestück der Altstadt einfügt.
Ist ja so ein bisschen der Premium-Bereich. Wir haben letztes Jahr den ersten Rag-and-Bone-Store in Deutschland dahin bringen können. Ist eine absolute Premium-Lage. Aber man sieht schon, ich meine, wir haben auf der Mittelstraße so 650.000 Leute im Mai gehabt. Auf der Grabenstraße gibt es keine aktuellen Zahlen, das wird ein gutes Stück weniger sein, obwohl die Straße eigentlich so sinnvoll liegt. Die liegt ja sehr, sehr gut.
Ja, ja.
Ich glaube auch, dass maßgeblich wird hier die Entwicklung K6 Kö sein, weil diese Achse hat ja eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Ja, und auch gerade der Teil, der dann zwischen Kasernenstraße liegt und Kö, der wird natürlich nochmal erheblich auch von der K6 profitieren. Also ich sehe eigentlich bei allen Straßen in der Altstadt gerade wirklich eine stabile Situation. Und ich glaube, dass die Altstadt insgesamt auch noch weiter profitieren wird, weil sich, sagen wir mal, die Leute immer länger auch in der Altstadt aufhalten, einfach auch dort, ich sag mal, ihre Freizeit verbringen. Da geht es ja gar nicht mal nur ums Shoppen, sondern auch, wir haben viele gute Italiener im Umfeld. Das, was der Jon auch gerade sagt, wir haben viel Gastronomie, wir haben das Rheinufer mit einer super Aufenthaltsqualität und das kriegen natürlich auch die Straßen zu spüren in puncto guter Frequenz.
Absolut. Kommen wir zu der Straße, die den meisten Impact in der 1A-Lage von Düsseldorf sicherlich hat. Die Königsallee, sie steht seit 1994 unter Denkmalschutz mit dem Graben, mit den Brücken, mit den Brunnen. Und ihr wusstet sicherlich, dass die Königsallee nicht schon immer Königsallee hieß, oder? Sagt euch
ja,
was?
Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, Markus. Also ein bisschen mehr auch, aber auch mal ein bisschen historisch gegraben. Es war ja mal die Kastanienallee oder auf welchen
möchte ich
hinaus? Ja.
Ja, genau. Es war mal früher hieß die Königsallee Kastanienallee. Und da gibt es eine kleine schöne Geschichte zu. 1848 besuchte der preußische König Friedrich Wilhelm Düsseldorf. Und es gab politische Unruhen und er wurde wohl vom Volk mit Pferdeäpfeln beworfen. Und da wollten die Düsseldorfer sich irgendwann entschuldigen und haben gesagt, komm, dann nennen wir die Straße jetzt Königsallee. Das war 1851 und jetzt, genau, so ist es dann auch geblieben. Ganz nette Anekdote irgendwie.
Ja, und ich finde es auch spannend, wie sich dann am Ende die Königsallee, die zu dem Zeitpunkt ja mit, sagen wir mal, mit Retail oder auch mit Ladenlokalen noch weniger zu tun hat. Das war ja eher eine Prachtstraße, ne, mit großen Wohnhäusern, mit vielleicht ein paar Cafés. Und so dieser Retail ist ja dann irgendwann auch, hat erst Einzug erhalten, so ich sag mal 1920, 1930, wo dann auch langsam so Düsseldorf als Messestadt ein bisschen bekannter wurde. Und so der Durchbruch ist dann irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50ern entstanden, als wirklich auch diese Modestadt Düsseldorf entstanden ist und immer mehr Retailer tatsächlich nach einem passenden Ladenlokal oder nach einem passenden Standort gesucht haben. Und so ist die Königsallee dann wirklich dann irgendwann zu einer Retail-Lage geworden. Und dann so in den 80ern, 90ern erst zur richtigen Luxuslage, weil dann, ich sag mal, Louis Vuitton und Prada etc. gekommen sind und die Straße zu dem gemacht haben, was sie heute ist.
Für mich ist die Straße was ganz Besonderes. Abseits von der Handelslandschaft und von der Optik ist die Straße für mich immer ein Paradebeispiel dafür, was eine Interessensgemeinschaft bewegen kann oder eine starke Loyalität der Stakeholder für eine Stadt. Na, Hendrik, du sagst immer ganz gerne, in Düsseldorf kauft der Düsseldorfer, in anderen Städten nicht immer zwingend. Und wir haben ja auf der Königsallee zum Beispiel die Interessensgemeinschaft Königsallee, wo wir auch Mitglied sind seit vielen Jahren. Und ja, das ist eine ganz starke Vertreterin von Interessen der Eigentümer, der Mieter, der Stakeholder um die Kö, die sich wirklich dafür einsetzen, mit der Stadt zusammen diese Straße ja weiterzuentwickeln uns in Dialog zu gehen und vor allen Dingen aber auch gegen die Stadt. Ja, wir kriegen es ja immer wieder mit. Da sind sehr engagierte Eigentümer. Ich meine, die könnten ihre Miete bekommen, könnten Ruhe haben und ihr Leben leben, die sich ja wirklich tagtäglich mit der Stadt rumprügeln, in Anführungsstrichen, weil die Stadt da durchaus mal an dem Handel oder an der Kö so ein bisschen vorbeiplant. Es gab Debatten über darüber, die Kö
autofrei zu machen.
Ja. Es gab jetzt, gibt aktuell ein Thema darum, den Verkehr da anders zu regeln, die Straße zu verengen. Und wenn sich da jetzt keiner einsetzen würde, wird das einfach so passieren. Und da kann ich nur Werbung für machen, wie das hier so läuft, wer da alles involviert ist von den Eigentümern, wie viel Zeit die da reinstecken, da kritisch mit der Stadt in Dialog zu treten. Das ist für mich wirklich outstanding.
Also wenn wir quasi im Büro über die Kö reden, dann reden wir, wenn wir über den Luxusteil reden, natürlich irgendwie über die Hausnummern 1 bis 40, 50. Im etwas Allgemeineren geht es wahrscheinlich hoch bis Hausnummern 98, 100. In dem Teilstück haben wir eine Eigentümerquote, die zu 80%, 85% privat ist und auch noch dann hier am Standort sitzt oder ich sag mal in irgendwelchen umliegenden Ortschaften von Düsseldorf. Ich glaube, das ist wirklich auch das Geheimnis dieser Straße, ne? Dass dieses Engagement wirklich von vielen Privaten kommt, die noch jeden Tag auf der Straße unterwegs sind, ne? Und das auch sehen, wenn irgendwo die Mülleimer nicht geleert werden.
Es gibt einen Förderverein, es gibt private, ich sag mal, Investoren, die haben diesen Lichterdom etabliert, der ja total viel Strahlkraft entwickelt hat und ein Highlight in der Stadt war. Und sowas funktioniert dann wirklich nur mit so einem Engagement. Und da muss ich sagen, sowas würde ich mir zum Beispiel für Köln oder die eine andere Stadt durchaus wünschen, dass da die Privateigentümer in der Zahl auch, ich meine, wenn wir da zu einer Jahresversammlung gehen, sitzen da viele, viele Leute und befassen sich damit und verstehen aber auch, dass die Kö, wenn die nicht mehr auf dem Level ist, wo sie ist, dass das auch für die Stadt nicht zuträglich sein wird.
Ja, ich glaube, die Kö, die Königsallee hier in Düsseldorf, ist für mich die Mutter der Einkaufsstraßen. Will den Nachbarn in der Schweiz mit ihrer Bahnhofstraße in Zürich nicht Unrecht tun, aber sie definiert für mich auch architektonisch in der Nord-Süd-Ausrichtung mit den Belichtungsverhältnissen, mit den Brücken, der Platzkonstellation, den Arbeitsmöglichkeiten, der Verwaltqualität einfach die Top 1A-Lage in Deutschland. Auch die Gleichförmigkeit der Häuser auf der Maximilianstraße will ich nicht abwerten, aber es hat eine ganz andere Anmutung. Und ich glaube, diejenigen, die aus München nach Düsseldorf kommen, können das teilen und auch nachvollziehen. Es ist eine Religion, es ist eine Glaubenseinstellung, es ist eine Leidenschaft. Es ist einfach mehr als nur eine Hochfrequenzlage, es ist mehr als eine Luxuslage. Es ist für mich die Mutter der Einkaufsstraßen in Deutschland.
Und du hast ja schon mal den Harry Winston so ein bisschen stark hervorgehoben, so als dein Lieblingsobjekt, würde ich es mal benennen. Wenn du die Kö jetzt mal so einteilen müsstest in verschiedene Segmente, auch so was die Qualität angeht, in puncto Kaufpreisfaktoren, Luxus, wie würdest du da vorgehen?
Ja, ganz einfach. Also ich bin ja Flieger und kann Norden von Süden unterscheiden und Osten von Westen. Oder ich spreche dann von der linken und rechten Kö-Seite oder von der oberen und unteren. Wir haben einen Äquator, der verläuft ungefähr auf Höhe der Steinstraße, also von Osten nach Westen oder andersrum. Wir haben eine Nordhälfte und eine Südhälfte hin zum Graf-Adolf-Straße und eine Nordhälfte hin zum Corneliusplatz bzw. zum Hofgarten, Köbogen 1 und zum Steigenberger Parkhotel. Dann haben wir eine Westseite. Der eine oder andere sagt, the West Side is the best side. Ein guter Slogan. Ich glaube, der kommt von Momeni, wenn ich es richtig erinnere, Rinkoskaré. Die alte Bankenseite, Abercrombie war da mal, RH ist da heute noch unterwegs, Nespresso war da mal, auch Shuttlestraße umgezogen. Tolle Projektentwicklung und so weiter. Also wenn ich sie einteilen würde, dann in diese rechte Seite, die sogenannte gerade Seite, Hausnummern von beginnend 2 bis 4 bis 98, Pieper, Ecke Graf-Adolf-Straße, Königsallee, mit diesem Äquator quergezogen Steinstraße und die linke und rechte Seite oder die westliche und östliche Seite, die rechte Seite oder die richtige Seite. Die östliche Seite ist die beste Seite. Das ist die Luxuslage und dann in dem nördlichen Bereich, nördlich der Steinstraße, die Top-Luxuslage mit Mietern beginnend zukünftig Rolex und enden bei Max Mara und Rüschenbeck. Das ist so meine grobe Einteilung. Und dieses beste Stück kann man dann durchaus noch in Blocks einteilen. Von Norden beginnend, 2 bis 4, bis zum Wempe, der erste Block am Corneliusplatz. Einer meiner Lieblingsplätze in Düsseldorf. Interessanterweise auch noch mit bezahlbarem Bier im Bütchen vor dem Kaufhof an der Kö. Also da sind wir immer bestens versorgt in der Aftershow. Dann der zweite Block beginnt bei Tiffany, endend bei, ich sag dazu, dem Eickhoff-Würfel, zukünftig wieder Dior und Blome. Knüpft ja auch an das an, was du gesagt hast in der Tradition. Ich glaube, Eickhoff Kö-Center 28 bis 30 ist eine Institution, ist eine Geschichte und vielleicht auch eine Legende. Der nächste Würfel dann beginnt mit dem Prada, Königstraße bis Steinstraße, zukünftiger Rolex ist dann der dritte Block und damit sind die drei besten Lagen im Prinzip auch schon abgegriffen oder erwähnt. Hinzu kommt vielleicht noch gegenüberliegend von dem zukünftigen Rolex, ehemals Pomerleau Lato und Patricia Pepe das Haus, das zu dem Kölner Versicherungskonzern gehört, mit Cartier und Longchamp. Das ist vielleicht so die Ausnahme noch. Und alle darauffolgenden Blocks im Süden hin zur Graf-Adolf-Straße sind was abgeschwächt und nicht mehr dieser Top-Luxus-Lage zuzuzählen.
Ist, glaube ich, dann immer noch eine sehr starke Lage, aber eben nicht mehr Top-High-End-Luxus. Das ist schon so. Ich glaube, dieser High-End-Luxus-Bereich, der hat sich tendenziell auch komprimiert und wird sich vielleicht auch noch, aber ich glaube, weiter komprimieren nicht, aber ich glaube, das ist genau, der wird genau in diesem Block stattfinden, wo du gerade gesagt hast. Vielleicht auch ein bisschen rübershoppen auf die andere Seite, das wird man noch sehen. Wobei ich sagen muss, immer noch der Bereich, ich sag mal, Sevens, Kühlgalerie bis Haus Nummer 70, wo du einen tollen Douglas hast und Zalando, die Frequenzen sind immer noch stark.
Ja, ich sag,
gute Mieter, da ist was los. Es ist halt nicht mehr High-End-Luxus, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein guter Bereich und der wird auch stabil bleiben. Ich glaube, so der letzte und der auch vielleicht der vorletzte Block, da werden wir sehen, wenn Heinz und Momini dann mal eröffnet haben, wie werden sich die Frequenzen dort neu sortieren. Aber so ganz ans Ende, ne, gerade der letzte Block, da wird es etwas schwieriger werden oder die Konzepte müssen sich vielleicht auch neu finden oder die Lage muss sich nochmal neu entdecken. Aber ich glaube, frequenzmäßig werden wir da abnehmende Frequenzen sehen, weil sich der Rundlauf auch dann zum Karlsplatz, zum Likör, das wird sich ein bisschen anders verteilen.
Ich glaube, trotzdem macht das auch die Kö aus, dass man eben High-End-Luxus hat, wirklich, ich sag mal, Harry Winston-Level. Du hast auch einen Zara auf der Straße, du hast einen Douglas auf der Straße. Zalando, gibt es ja heute auch noch unterschiedliche Meinungen, gehören die auf eine Kö. Am Ende des Tages bringt das halt die breite Masse auf diese Straße und bringt Frequenz. Das muss man einfach sagen.
Ja, wir haben ja im Mai, glaube ich, 480.000 Besucher gehabt auf der Straße. Das hat auch keine Luxusmeile in Deutschland, annähernd diese Zahlen. Und das bringt natürlich auch diese Durchmischung mit sich. Ne? Du hast nicht nur das Publikum, was quasi Luxus shoppen möchte, sondern du hast die Gastronomie auf der Straße. Ne? Du hast auch teilweise konsumige Konzepte auf der Straße. Und das bringt einfach diese enorme Frequenz dann einfach am Ende.
Und jetzt gab es ja auch, ich sag mal, ja, einen Paukenschlag. Franzen verlässt die Kö. Wie findet ihr das? Was hat das mit euch gemacht, als die Pressemitteilung kam? Ich sag mal, Franzen saß seit 1911 in diesem Haus und gehört zur Kö und ist jetzt weg vom Fenster, sage ich mal. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also ich sag mal, dadurch, dass wir natürlich mit dem Herrn Franzen immer mal wieder in Kontakt waren, Markus, hatten wir natürlich schon so eine gewisse Vorahnung und hatten da ja auch mal ein paar Gespräche geführt. Und es gab ja dann auch vor längeren Jahren mal die Überlegung, ne, des Hauses Franzen auf die Shadowstraße zu ziehen. Von daher wussten wir um diese Bewegung. Aber ja, als ich die Nachricht dann gelesen habe, war ich schon auch dann trotzdem irgendwie sehr, sehr überrascht, dass es dann so schnell kam. Und am Ende ist es natürlich schade. Es gibt sicherlich auch wieder eine neue Chance für ein neues Konzept. Und Handel ist am Ende Wandel. Aber wenn natürlich so ein Urgestein, was quasi von Anfang an mit auf der Kö war so ungefähr, die Straße verlässt, ist das schon schade, weil einfach auch ein Stück Individualität dann Düsseldorf verlässt.
Ja, und ich glaube auch, also ich war emotional auch gerührt, habe die letzten Tage im Abverkauf selbst erlebt auf der Fläche 80% Rabatt auf Split Level. Immer noch ein tolles Sortiment, ne? Immer noch eine tolle Fachberatung. Es ist ein Unternehmen, das eine lange Tradition hat, auch eine Unternehmerfamilie, die eine lange Handelstradition hat und im Prinzip auch das macht, wofür Einzelhandel steht. Ne? Einzelhandel lebt und berät und Kunden mit Namen anspricht und ein sehr persönliches Geschäft macht. Als ich dann aufgenommen habe, dass so ein Yoga-Laden aus Kalifornien antritt, Alo, ja, habe ich erstmal eine Nacht drüber geschlafen. So eine richtige Meinung dazu habe ich noch nicht. Wir haben dann natürlich auch in der unmittelbaren Nachbarschaft ein paar Umbrüche, eine Baulücke, Pö 44 rechts angrenzend, die so ein bisschen, Unsicherheit mit sich bringt vielleicht. Es war, glaube ich, ein Einschnitt für die Kö, eine Zäsur. Bin mal gespannt, wie sich diese Mikrolage zukünftig entwickelt mit Eröffnung von Alo. Das ist ein Thema, das ich begleite, beobachte, habe da noch keine abschließende Meinung zu. Bin ein bisschen traurig, dass Franzen nicht mehr da ist. Freue mich immer noch, wenn ich heute Leute sehe, die die alte Franzen-Papiertüte nutzen in einer Nachverwendung, weil es einfach eine tolle Marke ist, eine tolle Unternehmerfamilie, tolles Handelshaus war, ja.
Über den Nachmieter gehen die Meinungen auch auseinander, was wir so hören. Also ist es sicherlich ein frisches, cooles, trendiges Konzept, was diesen High-End-Luxusbereich sicherlich aufbricht. Ich glaube aber für die eine oder andere Luxusmarke wird das eher kritisch betrachtet.
Sind mir da nicht so sicher. So wie ich gehört habe, haben sie jetzt auch den Balenciaga am neuen Wall angemietet. Neuer Wall 20, also relativ nah am Jungfernstieg, relativ nah an der Binnenalster. Für mich auch eine Top-Lage in Hamburg. Also verzeiht mir diese klare Sprache, aber die Kaufmannschaft in Hamburg, die ist, glaube ich, nicht wirklich am Just im Moment. Und wird es auch abwarten, wie Alo angenommen wird in diesem Top-Umfeld auch in Hamburg.
man wird es halt auch in Düsseldorf sehen. Ich meine, die letzten Schlagzeilen in der Mikrolage war, Rolex mietet an, Rolex kauft ein Haus auf der Ecke, macht einen Rolex-Store. Van Cleef & Arpels kommt, High-End. Gut, gibt es jetzt wieder neue Thesen, kommen die wirklich? Ist bis jetzt, glaube ich, weitestgehend Gerüchteküche. Bringt natürlich ein bisschen Unruhe rein. Aber ansonsten in dem Teilbereich, die letzten Schlagzeilen war, Louis Vuitton verlagert sich auf der Straße, Chanel zieht um, Tiffany erweitert sich, also wirklich massive Investments in diese Lage,
Trotz,
in diese Straße.
Trotz hat langfristig verlängert, auch Trotz angrenzend an Louis Vuitton, die ja im Prinzip aus dem schönen Haus der Kö 20 in die Kö 2830 ins Kö-Center gezogen sind, um die Ecklage zu haben am sogenannten Einkaufswürfel. Also ganz tolle Entwicklung da im zweiten Block, der definitiv die Bestlage in Deutschland darstellt aus meiner Sicht. Ne? Aber diese Unsicherheiten, wir haben jetzt gerade über Alo gesprochen, sind natürlich omnipräsent, sei es in unserer Fachpresse der Immobilienzeitung oder auch bei Thomas Daily, aber auch in der Lokalpresse, Rheinische Post, in der Wirtschaftspresse, Handelsblatt. Die Entwicklung aus der Vergangenheit, Stichwort ist Caladrava, visionäre Ideen eines Düsseldorfer Projektentwicklers, aber auch die gesamten Geschichten, die uns in den letzten zwei, drei Jahren auf dieser Königsallee und die Königsallee schreibt Geschichten, auch dramatische Geschichten begleitet haben, sind natürlich irre. Also ich bin täglich damit konfrontiert und die Gerüchteküche kocht hoch. Versuche mich da weitestgehend zurückzuhalten und mich daran nicht zu beteiligen, aber so ganz kann ich mich dem nicht entziehen. Also es ist ein Krimi mittlerweile. Was passiert mit welchem Haus? Wer wird Mieter? Wer ist noch Eigentümer? Was muss gehandelt werden? Was ist vielleicht in der Zwangsverwertung? Also das sind hochspannende Themen in einer der besten Lagen Deutschlands.
Jetzt habt ihr letztes Jahr zwei Häuser hier verkauft. Was kostet denn heute in der Top-Luxuslage so ein Haus? Wo liegt denn der Faktor?
Jun, ja, sagst du gerne.
Wirfst du mir den Ball zu? Ich habe den gefangen, aber den kann man natürlich auch verstolpern. Das sind natürlich Zahlen, über die wir öffentlich nicht sprechen. Das sind große Zahlen, absolut. Auch die Faktoren sind noch hoch, weil wir wirklich von der Lagequalität sprechen, die so einfach nicht zu bekommen ist. Nicht nur in Düsseldorf, sondern wahrscheinlich auch Kontinentaleuropa. Der Tots im Kö-Center, eine vermeintlich kleine, unscheinbare Ladenfläche, definitiv die Bestlage in Düsseldorf. Und das Invest, das man tätigt für diese paar 60 Quadratmeter im Erdgeschoss, ist irre. Ne? Aber die Umsätze, die Tots dort macht, sprechen für sich. Das dazu vielleicht, das war die erste Transaktion, die wir gemeinsam im Spätsommer 25 gemacht haben, aus einem Insolvenzfall heraus. Die zweite Transaktion, die wir, ich glaube am 23.12. war das kurz vor Weihnachten, beurkunden durften, war die Königsallee 34a, also das Eckhaus Königstraße Königsallee direkt am Einkaufswürfel, wahrscheinlich eines der markantesten Ecken in Düsseldorf. Viele Ecken hatte König, ne? Das hat man gerade so grob durchdekliniert. Auch das ist ein Haus, das natürlich absolut irre teuer ist, das muss man so sagen. Ja? Mit einem Mieter, der, glaube ich, auch bei denjenigen, die Radar nicht tragen, ungeschützt sehr bekannt ist, einer der stärksten Luxus-Brands aus Mailand. Zweigeschossiger Retail auf allerhöchstem Niveau. Darüber liegende Bürogeschosse, die im Prinzip nur sporadisch genutzt wurden. Wo es uns gelungen ist, ein Käufer, der auch eine gewisse Tradition auf der Königsallee hat und den Benratterhof in der Vergangenheit entwickelt hat, Ecke Königsallee-Steinstraße, der einfach um diese Lagequalität wusste und auch bereit war, die Forderungen der Verkäuferseite mitzugehen und am Ende auch nach einem relativ kurzen Vermarktungsprozess, ich glaube, so kann ich das sagen, war jetzt 2,5 Monaten, am 23.12. uns hier in Düsseldorf dem Team im Prinzip auch ein kleines Weihnachtsgeschenk bereitet hat, weil diese Lagen verkauft man nicht jeden Tag.
Das heißt, Spitzenfaktor ist bei?
Ja, ich glaube, Leon hat es ja gerade schon versucht, galant zu umschiffen. Ich glaube, man muss immer gucken, ne? Hast du vielleicht noch, ich sag mal, Faktoren, die da reinspielen? Also wie ist die bauliche Qualität, wie ist die Vermietungssituation, wie lange laufen die bestehenden Verträge, glaubst du noch an Mietpotenzial, glaubst du nicht daran? Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass auch die Zinswende natürlich auch der Kö ein bisschen oder den Faktoren auf der Kö entgegenspielt, dass du trotzdem noch für ein gutes Haus, ich sag mal, die drei vorne stehen hast, ne, beim Faktor. Das hast du schon. Je größer die Häuser werden, je schwieriger wird das vielleicht. Aber in dem Voluminas 15, 20, 30 Millionen, also da, wo die Privaten auch noch wirklich aktiv sind, da sehe ich die drei schon immer vorne für ein gutes Haus. Und alles, was vielleicht darüber hinaus noch möglich ist, ist dann ein Stück weit fantasiebehaftet. Ne? Das muss man so sagen. Aber ich möchte den Ball auch mal aufgreifen, was Jon gesagt hat. Also die Kö hat sich einfach in den letzten zwei Jahren ja nochmal wirklich auch ein Stück weit weiterentwickelt im Besatz. Nochmal Dynamik aufgenommen. Es ist nochmal viel Fantasie reingekommen. Also ich bin auch gespannt, wohin uns das noch trägt. Aber ja, wahrscheinlich im Moment so die spannendste Straße in Düsseldorf und einfach eine tolle Lage.
Also Stichwort, wohin uns das Ganze noch trägt, da bin ich auch sehr gespannt, auch was die Mieten angeht. Ich meine, Düsseldorf ist nachweislich ein super stark nachgefragter Luxusstandort. Und ich habe mir mal angeguckt, die New Bond Street in London, teuerste Straße mittlerweile der Welt, liegt bei 1.700 € den Quadratmeter im Monat. Und Düsseldorf liegt ungefähr bei 20%. Wenn man das in Relation sieht, fragt man sich natürlich, wo geht die Reise in Düsseldorf noch hin? Wo gehen die Mieten vielleicht noch hin? Wobei man muss auch sagen, jetzt diese 350 € den Quadratmeter Spitzenmiete, die so besprochen sind, in der Realität sehe ich die Spitzenmiete bei deutlich mehr. Also wenn man jetzt 100 Quadratmeter im besten Teilstück neben Louis Vuitton hätte, sind wir weit darüber.
Kriegst du das Doppelte?
Ja.
Ja.
Wir haben ja auch jüngst, letztes Jahr, ich habe den Trotz erwähnt, Q28, erlebt, wo das Potenzial lag. Ne? Und da lagen wir vor Verkauf 30% unter der aktuellen Marktmiete. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen.
Ja, vielleicht, weil uns die Zeit so ein bisschen wegrennt gerade. Wir kriegen ja schon Signale. Ich würde gerne nochmal ein Thema ansprechen, eure Meinung da einholen. Wir haben in Düsseldorf 3, ich sag mal, innenstädtische kleine Center mit je 10.000 bis 20.000 Quadratmeter. Wir haben die Shadow Arcaden, Sevens und die Kögelerie. Kögelerie, die wird jetzt ja refurbished, wurde auch Zeit, sind wir total happy. Quantum packt da jetzt echt was an. Mit uns zusammen CB würde einiges passieren. Wird ja auch, glaube ich, Zeit haben, ein tolles Parkhaus. Aber ich glaube, Potenzial ist hier gegeben durch die Lage. Wie nehmt ihr so eine Kögelerie wahr? Wie nehmt ihr das Sevens wahr? Wie findet ihr die Shadow Arcaden? Wie sind so eure Meinungen zu diesen Centern?
Ja, ich finde erstmal gut, du hast gerade gesagt, dass die alle nicht so groß sind. Ich glaube, weil das ist auch der Charme und das bringt auch so eine gute Symbiose, dass die Center nicht in zu starker Konkurrenz zur High Street stehen. Ich glaube, das hat Düsseldorf geschafft. Wir haben jetzt nicht irgendwie so einen 50.000 Quadratmeter großes Shopping Center in Düsseldorf und ich glaube, das ist ein gutes Miteinander. Ich gehe relativ oft, wenn ich auf der Shadowstraße bin, dann irgendwie auf dem Hin- oder Rückweg dann durch die Shadow-Arkaden. Da haben wir im Moment ja schon einen eklatanten Leerstand vorne, wenn man reingeht von der Shadowstraße. Ich denke, da werden nach Umbauarbeiten ja auch ein paar neue Labels dann auch aufmachen. Die Zweigeschossigkeit der Shadow Arcaden hat sich ja schon seit längerer Zeit erledigt. Ich glaube, dass das Center weiterhin einfach von dieser guten Lage profitiert, vom Parkhaus profitiert, aber sicherlich auch aufpassen muss. Ne? Weil wir haben gerade über viele neue Lagen auch gesprochen, auch viele neue Entwicklungen gesprochen, auch was da rund um die Kür passiert. Und da müssen die Shadow Arcaden, glaube ich, aufpassen, dass sie, sagen wir mal, auch von der Mieterqualität mindestens dort bleiben, wo sie jetzt sind. Ich glaube, die Lage gibt das auf jeden Fall her. Und die beiden Center auf der Kö, die ja deutlich konsumiger sind als die Kö selber. Ich finde es persönlich eine gute Ergänzung. Besucht beide Center aber relativ wenig, muss ich sagen.
Dann lass uns nochmal ganz kurz einen Blick auf die Kö West werfen. Momeni und Heinz haben ja weit entwickelt jetzt, ja, soweit man gehört hat und noch weiß. Und die haben ja auch einen Vertrag vermittelt bei Heinz. Wurde schon gut vermietet, erfolgreich, Juwelier Hestermann, Diptyque, Samsonite, APM etc. Was wird das verändern? Auch, ich sag mal, so ein Trinkhaus. Was macht das noch mit der Kö? Welches Potenzial seht ihr da?
Also ich bin auch da ruhiger und stiller Beobachter und habe noch keine abschließende Meinung dazu, trotz der jüngst kommunizierten Anmietung im De Coeur und auch im Trinkhaus Carré. Was ja bemerkenswert ist für uns Düsseldorfer oder Wahl-Düsseldorfer, aber auch für die Marktteilnehmer in der 1A-Lage, dass RMS auf der falschen Seite sitzt sozusagen aus unserer Wahrnehmung im sogenannten Girardier-Haus, also auch im Pachtbau, sicherlich 150 Jahre auf dem Buckel hat. Kiton ist in die Nachbarschaft gezogen, aus der B-Lage, aus der Königstraße, aus dem Kö-Center auf die andere Seite. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Alles andere ist ziemlich durchwachsen und noch sehr, 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 sehr unscharf. Ich vermute eher heute, dass es so eine Ost-West-Entwicklung geben wird Richtung Karlstadt und nicht diesen Rundlauf.
Dann würde ich sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, noch ein, zwei individuellere Fragen an euch beide. Wo geht ihr mittags hin, wenn ihr was essen wollt?
Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Ich habe ja dieses kleine Bütchen da am Corneliusplatz. Also spät am Nachmittag oder eigentlich eher nach Feierabend und Essen fällt dann meistens aus und dann gibt es ein kühles Blondes oder vielleicht auch mal ein Altbier.
Ja, ich bin ja ein riesen Karlsplatz-Fan. Wenn ich mal irgendwie länger Zeit habe für ein Mittagessen oder so, dann gehe ich auch gerne irgendwie zum guten Italiener in die Wallstraße. Aber der Karlsplatz ist eigentlich so jeden Tag mein Place to be. Ob es ein Salat ist, bei Dausonne im Winter mal eine Gulaschsuppe oder dergleichen. Beim Schlösser irgendwie ein Mettbrötchen auf die Hand. Also da gibt es super viel. Die Currywurst natürlich nicht zu vergessen. Deswegen Karlsplatz.
Und nochmal zwei Sätze zu eurem Düsseldorf-Lieblingsdeal, Hendrik.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Da gab es tatsächlich einige. Und wenn ich jetzt mal so in die jüngere Vergangenheit zurückblicke, muss ich schon sagen, Jun, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, wenn du gleich die gleiche Frage gestellt bekommst. Die Tür 34a, das war schon irgendwie ein toller Deal, weil auf der Kö einfach auch nicht viel gehandelt wird. Da haben wir jetzt zwei Häuser verkaufen können im letzten Jahr, aber das ist ja nicht der Durchschnitt der Jahre. Es gibt auch Jahre, da wird auf der Kö gar nichts verkauft. Und Markus, du warst bei allen Gesprächen dabei. Wir haben es da zusammen verhandelt. Die Tuchtinsel war natürlich auch kein ganz leichtes Projekt und hat mich super gefreut, auch im Sinne der Stadt und auch dem, was jetzt vielleicht auch möglich ist mit der Tuchtinsel, dass wir da dieses Grundstück vermitteln konnten.
Ja, Henrik, ich weiß, was du sagst und wie du es meinst, aber 1234a ist natürlich mit ihrer Prägnanz, dieser Ecklage, die Trophy sozusagen, auch mit dem Mieter Brader. Für mich persönlich war aber die Kö 28, dieses Teileigentum im Kö-Center mit dem Mieter Totz, der geilere Deal, weil er einfach eine ganz andere Vorgeschichte hat, ne? Und im Prinzip auch so ein bisschen die Geschichte der Straße, die jüngste Geschichte der Straße reflektiert. Ich hatte Katadrava und visionären Projektentwickler Uwe Röppegarter erwähnt. Das ist ein Thema gewesen, dann aus der Insolvenz der Projektgesellschaft am Schluss in einem schwierigen Verfahren, ne, gewisser Form ein bisschen druckbehaftet war, dann vermitteln zu dürfen, vermitteln zu können, war für mich der Deal schlechthin letztes Jahr. Und ich glaube, der ist auch nicht reproduzierbar in der Qualität, dem Niveau. Aber ich bin bei dir. Kö 34a ist ein geiles Haus. Ist Realeigentum, kein Teileigentum. Ne? Ist eine Ecke. Ist eine der besten Ecken in Düsseldorf. Allein schon die Namensgebung Königsallee, Königstraße. Also mehr Superlativ gibt es nicht. Gibt es auch nicht in München, oder?
Markus, hast du noch so einen Deal irgendwie in Düsseldorf, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsdeal gewesen?
Boah, also da fällt mir sofort Abercrombie ein. Das war irgendwie eine tolle Story, ein toller Deal, eine coole Konstellation, cooles Konzept, beste Lage, starke Competition. Und etwas länger her, 2,5 Jahre ungefähr, der Apollo auf der Shadowstraße. Auf der Shadowstraße haben wir relativ viel ja gemacht in den letzten Jahren. Das war ein Deal, der hat großen Spaß gemacht, weil man einfach baulich ein gutes Haus hatte, professionellen, privaten Eigentümer, eine sehr gute Nachfragesituation. Und ja, so ein bisschen wie in den alten Zeiten, da hatte man irgendwie 7, 8 Interessenten nebeneinander. Und ja, das hat echt Spaß gemacht, ja. Ich habe, glaube ich, noch ganz viele Sachen hier auf meinem Zettel, aber ich glaube, so langsam müssen wir mal das Ende finden oder müssen wir vielleicht mal einen Teil 2 irgendwann einläuten.
Ja, oder andersrum. Die Zuhörer sind natürlich ganz herzlich eingeladen, uns hier in Düsseldorf mal zu besuchen. Also wenn es unsere Zeit zulässt, ich sag mal 3, 4 Bankwerktage Vorlauf haben, führen wir natürlich auch ganz gerne mal durch die Stadt, sei es zum Italiener auf dem Karlsplatz oder zu meinem Bütchen am Corneliusplatz, um einfach mal face-to-face und auch persönlich über die Entwicklung zu sprechen und sich austauschen. Also alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, uns zu besuchen hier.
Eine gute Möglichkeit wäre da unser Lunchbreak am 26. Juni. Genau, da kommen ja Eigentümer, Mieter, Verwalter, Anwälte, Architekten hier bei uns.
Wir grillen.
Zum Grillen, ja genau. Das heißt, meldet euch gerne an, schreibt uns eine E-Mail und ihr seid quasi eingetragen. Kommt da gerne rum. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jo und Holt, für deinen Besuch in dieser Folge. Vielen Dank, Hendrik. Und genau, denkt dran, abonniert den Kanal, gebt uns gerne Feedback und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Vielen Dank.
Genau.
Danke. Ciao.